Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, ich bin sehr gerne gekommen, um heute diese Buchvorstellung zu moderieren. Hab das Buch auch selber schon verschenkt, und zwar meiner Tochter mit dem Hintergedanken, dass auch die Eltern mal reingucken können. Und wenn ich so in die Runde schaue, glaube ich, wäre dieser Hintergedanke gar nicht so verkehrt. Denn Frau Schock-Werner, es ist ein Kinderbuch oder kein Kinderbuch?
Eigentlich ist es ein auch Kinderbuch, aber es ist kein richtiges, also kein ausschließliches Kinderbuch, weil es ist auf jeden Fall ein Buch, das sich Erwachsene mit Kindern angucken sollten, wobei wir dann erstmal Kinder definieren müssen, aber das ist egal. Aber es ist ja, und das finde ich das Besondere des Buchs, und deshalb fand ich das ganz toll, dass es ja immer eine Guckseite hat, also wo man ganz viel sehen kann. Und dann kommt eine belehrende Seite, wo man Dinge erfährt. Die ist eher nicht für Kinder geeignet, für Große vielleicht ja, zum Vorlesen, aber da kann man was lernen. Und das werden Dinge erklärt, und das finde ich ganz wichtig. Und zwar so erklärt, dass sie jeder verstehen kann. Weil ich finde, Spezialwissen wird immer toller, aber es wird auch in meinem Beruf dann so eine Insider-Geschichte, und es kommt nichts raus, und das ist ein Medium, um Spezialwissen auch mal weiterzugeben an Leute, die es vielleicht wirklich interessiert.
Das ist wie mit der Kinderseite im Kölner Stadtanzeiger, die angeblich auch durchaus von Erwachsenen gelesen wird. Ja. Und wenn ich die manchmal schreiben muss, dann denke ich mir, oder darf, dann denke ich mir auch immer, dann musst du dir besondere Mühe geben. Vielleicht ist das genau die Kunst. Wie kam es denn zu dem Buch? Es ist ja nun nicht so, dass an Köln-Büchern und Dombüchern ein riesiger Mangel wäre. Sie haben ja auch schon das ein oder andere beigetragen. Also noch ein Buch zum Dom, warum? Um alles in der Welt.
Ja, Ausgangspunkt war eben das vom gleichen Künstler gestaltete Buch über die Düsseldorfer Kühe.
Das wollen wir jetzt aber nicht hören. Also.
Wo das gleiche Prinzip, fand ich ganz schön, ich bin aus Schwaben, ich darf das sagen, wo sozusagen der gleiche Punkt in der Innenstadt von Düsseldorf über die Jahrhunderte gezeichnet wurde. Immer der gleiche Punkt, wie sich das verändert. Und dieses Prinzip irgendwie fanden wir ganz toll. Ich fand es auch amüsant, es zu gucken.
Aber da braucht es doch gar nicht so viele Seiten. Ich meine, seit wann gibt es Düsseldorf?
Ja, aber da gibt es ja irgendwie auch, die Stelle gab es ja auch schon, wo Düsseldorf noch gar nicht da war.
Also okay.
Das ist ja das Interessante, auch da sozusagen, so wie es ja auch hier anfängt, als es noch gar keinen Dom gab, so ist das. Aber jedenfalls war das nur das Gedankengerüst. Und dann haben wir sozusagen mehrheitlich überlegt, dass das eigentlich auch für Köln ganz spannend wäre. Und dann kam derselbe Künstler, mit dem Künstler haben wir drüber gesprochen, und dann haben wir überlegt, ja, wie macht man das? Ja, Dom muss natürlich, also wenn man eine Stelle in Köln über die Jahrhunderte betrachten will. Aber dann kam dann auch gleich, und das war, glaube ich, schon der Beitrag von Herrn Baum, ja, aber nicht so die Südseite, die man immer sieht, also Roncalli-Seite, und auch nicht von Osten, sondern den an sich sehr ungewöhnlichen Blickpunkt von der Nordwestseite auf den
Bahnhofseite.
Bahnhofseite, aber eben Bahnhofseite von Westen, nicht? Mhm. Das ist eigentlich etwas ganz Ungewöhnliches. Und weil man da eben auch die ganze Bahnhofsgeschichte und Bahnhofsvorplatzgeschichte und Rheingeschichte miterzählen kann, mhm, und Verkehrsgeschichte. Und so haben wir das langsam entwickelt. Und dann haben wir überlegt, was gibt's denn da? Und dann fing das gleich an sozusagen mit der Römerzeit. Und dann habe ich gesagt, ja, also Herr Baum hat Römerzeit, das sage ich, aber Römerzeit kann ich nicht so beurteilen. Da fragen wir Herrn Trier, und der Direktor des Römisch-Germanischen hat über die Römerseite geguckt, wobei er gleich einen entscheidenden Fehler gefunden hat.
Das ist jetzt dieses Römerzeit-Panorama, ja, um das ja mal hinzuzufügen.
Ja, ja. Vorne, Sie sehen diese Sänfte, und in dieser Sänfte saß Agrippina. Und hinten wird die Stadtmauer gebaut, und dann mussten wir natürlich lernen, dass in der Zeit, als die Stadtmauer gebaut hat, Agrippina längst verschieden war und deshalb nicht in der Sänfte hätte sitzen können. Also da fing es an, aber so, und dann ging es so weiter. Und dann war immer die Schwierigkeit, und das zieht sich durch das Buch durch, also erstmal die Zeiten festlegen, aber dann überlaufen.
Kommen wir da gleich noch drauf? Ja. Ja,
genau festlegen, was gab es denn zu dieser Zeit schon und was gab es noch nicht und was passierte und so. Und deshalb ist diese Agrippina-Geschichte eigentlich ganz charakteristisch. Das war eine tolle Idee, dass die Kaiserin in dieser Sänfte sitzt und dann kommen die Historiker und sagen, nee, da war die längst tot, die kann nicht in der Sänfte sitzen.
Ja, ja, ich meine, so Wimmelbilder geben ja immer Anlass, auf Fehlersuche zu gehen. Da kommen wir dann auch nachher nochmal so ein bisschen drauf. Also das ist irgendwie so offenbar so ein ja, fast wie ein Reflex. Jetzt gucken wir doch mal, was so alles stimmt und was so nicht stimmen könnte. Was stimmt denn an der Geschichte, dass die Entstehung des Buches mit der Entstehung oder Geburt ihres Enkels zu tun hat?
Nein, das Buch entstand vor dem Enkel. Aber sozusagen, als ich dann erzählte, dass ich jetzt endlich Großmutter geworden bin, da sagten die alle, ja toll, dann hast du ja jemanden, dem du das Buch dann auch zeigen kannst. Ich meine, das dauert noch, das Kind ist jetzt 4 Monate, es interessiert sich noch nicht wirklich dafür, aber das wird sich dann auch sozusagen irgendwann ändern. Also, und Herr van Melis vom Verlag hat das bei der Pressekonferenz erzählt und insofern kam dann plötzlich das Enkelkind, das damals gerade frisch geboren war, in die Zeitung, was ich natürlich meiner Tochter sofort schickte, dass ihr frisch geborenes Kind schon in der Kölner Zeitung erwähnt wird. Tja. Was sie ausgeschnitten hat und in das Babyalbum geklebt.
Aber wir haben es doch vor Weihnachten auch nochmal erwähnt, das Enkelkind. Ist das ja, auch ja. In die Zeitung gewandert? Als Album gewandert? Sehr schön, ja. Sehr schön. Gut. Jetzt müssen wir allerdings erstmal eins klären, wie nämlich mein Kollege Johannes Ströhr ins Spiel kam, der als Co-Autor mit firmiert. Und wie kam das zustande und was war Ihr Part?
Also ich sitze ja hier oben in der 4. Etage im Domradio und schaue jeden Tag auf den Dom. Und das ist natürlich faszinierend, ein unglaublich privilegierter Arbeitsplatz. Und dann rief mich Damian van Melis vom Greven Verlag dort, als ich auf den Dom wieder einmal schaute, an und sagte, wir planen da ein Buch, ob ich nicht Lust hätte mitzumachen. Die Barbara Schock-Werner ist dabei, der Zeichner Christoph Baum, das war Anfang letzten Jahres und ich dachte, oh, das ist das Buch, das ist ja so viel Arbeit, Katholikentag steht vor der Tür und all das, was ich zu tun hatte. Und dann sagte er, pass mal auf, ich schicke dir einfach mal die Bilder. Und einen Tag später kamen die Bilder per Eilboten bei mir an, diese wunderbaren Bilder, die schon fertig waren und die habe ich mir angeguckt und war wie verzaubert. Das sind wirklich großartige Bilder. Und dann kam natürlich dazu, dass es eine große Ehre ist, mit jemandem zusammenzuarbeiten, die, ich glaube, ich kenne keine Person in Köln, die so viel weiß über den Kölner Dom wie Barbara Schock-Werner, unsere ehemalige Dombaumeisterin. Und da ich jeden Tag auf den Dom gucke und gar nicht selbst aus Köln komme, dachte ich, wow, das ist die Gelegenheit, alles über den Kölner Dom zu erfahren. Wir haben einen Termin ausgemacht. Ich bin zu Barbara Schock-Werner, habe ein Mikrofon mitgenommen, darauf geachtet, dass die Batterien voll sind, aber wir haben uns getroffen, dort, wo sie wohnt, über der Köselschen Buchhandlung, in dieser wunderbaren Wohnung, wo man auch die Domspitzen sehen kann. Und dann hat sie erzählt. Ich habe die Bilder auf den Tisch gelegt und zu jedem Bild hat sie erzählt und erzählt und erzählt. Und die Batterie versagte irgendwann. Nein, sie hat noch gehalten, aber ich hatte dann unglaublich viel Material und so ging das los. Und dann haben wir zusammen angefangen, den Text zu schreiben.
Also wir halten mal fest, dass Domradio-Mitarbeiter den ganzen Tag nichts anderes tun, als auf den Dom zu gucken. Wobei ich wahrscheinlich, wenn ich in dieser privilegierten Lage da oben wäre, das auch täte. Und bei Ihnen erst recht, also wenn man da bei Ihnen aus dem Fenster schaut, Frau Schock-Werner, dann sieht man auf die wunderbare Südquerhausfassade. Das Richterfenster sieht man leider nur von außen, aber also von innen ist es eindrucksvoller. Aber immerhin, also wer würde nicht gerne so wohnen? Und jetzt kleiner Werbeblock, auf Facebook, wenn Sie auf Facebook den Johannes Schröer abonniert haben, hat sich irgendwie zum Prinzip gemacht und deswegen gucke ich da jeden Tag. Jeden Tag ein ungewöhnliches Bild, stimmt jeden Tag, ne?
Ja, ich fahre immer mit dem Fahrrad so am Rhein entlang und am Dom entlang und jeden Morgen halte ich kurz inne, 5 Minuten, nehme mein Smartphone hervor und fotografiere einmal den Dom. Auch für mich, um mir immer wieder bewusst zu machen, wie
dass
unglaublich
er noch da ist.
Toll ist. Dass er noch da ist natürlich, aber wie unglaublich toll das ist, so einen Arbeitsplatz zu haben, wo man mit dem Fahrrad hinfahren kann, immer am Dom vorbei und aus dem Fenster zu schauen. Und das mache ich seit 5 Jahren.
Und immer in ganz ungewöhnlichen Perspektiven und mit neuen Einsichten und so. Da dachte ich auch schon, könnte eigentlich mal ein Kalender draus werden. Aber das ist das möglicherweise nächste Buchprojekt. Aber gut, also das war dann die Verbindung und Sie haben dann praktisch Frau Schock-Werners Worte und Belehrungen und Kenntnisse in die Form gebracht.
Das war unglaublich viel Material, aber beim Dom ist es ja so, man zieht irgendwo an einem Faden und es öffnet sich eine Wunderkammer. Eine Geschichte ergibt die nächste Geschichte und wieder eine neue Geschichte. Wir standen dann immer im Kontakt und ich hatte so viel Material und fing an zu schreiben und das wurde alles viel, viel, viel zu viel. Das musste dann natürlich gekürzt und bearbeitet werden, aber die Arbeit war wunderbar und es hat sich so viel daraus ergeben. Ich muss vielleicht gleich mal eine kurze Geschichte erzählen, ich habe da nämlich was mitgebracht. 1880, gucken wir uns das Bild von 1880 noch an. Also Da haben wir es. Das ist die Einweihung des Kölner Doms, der große Festumzug. Das war ja ein Tag, das waren 2-3 Tage, die eigentlich unter keinem guten Stern standen. Das können wir vielleicht nachher noch erzählen. Aber da sieht man den großen Festumzug um den Dom. Und dann habe ich auch immer weiter recherchiert, mir weitere Bücher besorgt. Zu Hause habe ich schon ein ganzes Regal inzwischen gefüllt mit Dingen über den Kölner Dom. Und unter anderem bei eBay gibt es ja tolle Sachen. Und ich konnte da finden eine Eintrittskarte von 1880 zur VIP-Lounge, also in der Nähe des Kaisers zu sitzen, bei diesem Großereignis. Und da gab es auf eBay für 7 € zu ersteigern, diese Eintrittskarte. Ich kann das vielleicht auch mal rumgehen lassen, ganz toll.
Vorsicht, original. Vorsicht, für 7 €.
Von 1880, die so als Liporello gestaltet ist, wo man den Umzug sieht. Und die habe ich mir natürlich sofort erstanden. Und das war wieder so eine Geschichte, die sich aus der Geschichte ergab. Und so ging das weiter und weiter.
Also die Geschichte der Einweihung 1880, da müssen wir in der Tat später nochmal drauf zurückkommen, weil das ist ja tatsächlich so, dass man viel lernen kann. Man denkt immer, das wäre damals eine riesengroße, allseits runde Feier gewesen, war aber gar nicht, sondern da gab es eine Menge Ärger zu. Kommen wir dann gleich darauf zurück, aber wir springen nochmal ein paar hundert Jahre, um nicht zu sagen 1000 Jahre zurück hier in die Römerzeit. Die Frage, es sind ja 14 großflächige Bilder aus eigentlich allen Epochen, 2000 Jahre Geschichte, nicht des Doms, aber dieser Stelle zumindest, denn die gab es ja in der Antike als Teil der römischen Stadt oder hier gerade lief die Stadtmauer entlang, auch schon. Wie kam es dazu, jetzt ausgerechnet diese festzulegen? Also so sind das so Schlüsselphasen oder Schlüsselszenen, also so diese 14 auszuwählen? Jetzt nicht vielleicht für alle, aber so ein bisschen das Bauprinzip des Buchs.
Ja, also es war für mich ganz klar, dass es Köln muss mit den Römern anfangen und dann die Stelle Bau der Stadtmauer und des Nordtors, nicht? Weil das steht nun mal noch da draußen, da können die Leute, da wird das gerade gebaut und davon haben wir da draußen noch die Reste und damit können die Leute schon mal beim ersten Blick den Punkt fixieren, der sich dann durch das Bild zu... Und dieser Bau der Römermauer und dann, das war der Anfang und damit... Das war auch ein Grund, warum genau dieser Punkt ausgewählt wird, weil gerade das auch da drauf ist und dann wie der Dom erscheint und so weiter und so weiter. Und dann eben sozusagen durch die Jahrhunderte. Und dann muss man immer überlegen, also wenn ich es allein gemacht hätte, hätte ich vielleicht eine Seite mehr Mittelalter gemacht, aber wir sind ja ein Team und der Künstler hatte auch was zu sagen. Künstler hing sehr an der Neuzeit, also deshalb sind es werden ja immer mehr, je kürzer der Abstand der Zeit ist und so ist es halt entstanden.
Es sind ja 14 Schlüsselszenen und es ist immer der gleiche Blickwinkel, wie Sie schon sagten, quasi von McDonald's aus, heute wo McDonald's ist, von da aus geblickt und für uns war es einfach wichtig zu zeigen, dass damals schon das Colonia die größte Stadt und wichtigste Stadt nördlich der Alpen war und eine enorme Bedeutung hatte. Und wenn Colonia, später Köln, nicht diese Bedeutung gehabt hätte, wäre auch sicher der Dom in diesem Ausmaße dort nie gebaut worden oder die drei Könige würden hier nie hergekommen sein. Das heißt, das hängt schon zusammen. Außerdem hängt es wieder auch heute alles zusammen, nicht nur das Stadttor. Wenn man unten ins Parkhaus geht, da unter den großen Domvorplatz, da sieht man noch Teile der alten Mauer, leider etwas versteckt und ein bisschen von Tauben aber
frisch geputzt.
Ja.
Herr Trier hat mir gesagt, es sei frisch geputzt. Ja.
Ihre Mahnung, dass es da unten so verkommen sei und so, dann gehört. Ja. Aber das ist ja nicht nur irgendeine Stelle der Stadtmauer, sondern eine ganz entscheidende für die mittelalterliche Stadtgeschichte und das Selbstbewusstsein der Kölner.
Das Annoloch, glaube ich.
Das Annoloch, ja. Das, deswegen, das, Ich glaube, das haben wir jetzt nicht dabei.
Das haben wir übersprungen. Aus Werbegründen haben wir das übersprungen. Das müssen Sie dann in dem gekauften Exemplar nachvollziehen.
Nein, dass eben die berühmte Flucht des berüchtigten Erzbischofes Anno aus der Stadt durch die Stadtmauer des Nachts mit eben durch einen Stollen, der seither der Anno-Stollen genannt wird, erfolgt ist. Und das musste natürlich auch dargestellt werden.
Ja, in jeder Darstellung des Verhältnisses zwischen den Kölnern oder ihrem Erzbischof fehlt immer diese Geschichte nicht, als die Kölner den Erzbischof vertrieben haben. Und da fahren in den letzten Jahrzehnten ja eine Menge Fantasien dran, wie das in der Neuzeit eigentlich so hätte gehen können. Aber gut. Ja. Jedenfalls sieht man genau diese Stelle unten im Domparkhaus.
Ja, kann man sehen. Den Anno-Stollen, der ist aus verständlichen Gründen später zugemauert worden, weil natürlich sowas kann man immer in beide Richtungen benutzen und das wollte nicht, aber der Stollen an sich ist noch da und sichtbar.
Also nochmals einmal Römerzeit und dann springen wir auch weiter. Es gibt ja, was ich da gelernt habe zum Beispiel, dass hier in Köln Wein angebaut wurde. Also das,
ja, und zwar viel, und zwar hauptsächlich von den Stiften und vom Domkapitel. Das Domkapitel hatte große Weinberge um St. Ursula herum. Weinberge und Badehäuser ganz nebenbei.
Und den Wein hatten die Römer schon mitgebracht?
Ja.
Und dann auch, weil wir hier auch ganz in der Nähe sind, Trankgasse, also diese weiß man ja auch, dass die ganzen mittelalterlichen oder eigentlich mittelalterlichen Namen irgendeine Bedeutung haben. Trankgasse zum Beispiel wird im Buch erklärt.
Ja, weil die Pferde dort zum Rhein hinuntergeführt wurden, um zu trinken. Und deswegen heißt es Trankgasse schon seit Tausenden von Jahren.
Ja, gut. Also das wäre jetzt, um das jetzt nochmal zu gucken, also so die McDonald's-Perspektive, das muss ich mir mal merken, McDonald's-Perspektive Römerzeit und dann springen wir jetzt in eine Zeit.
Nein, es ist, Entschuldigung, nicht ganz richtig, es ist die Ecke gegenüber.
Der Bäckerladen jetzt.
Ja, der Bäckerladen, weil man sieht die Ecke immer, wenn schon ganz überpickelig.
Ja, also gut, dann springen wir jetzt einfach mal roundabout, ja, wie viel ist es? 1200 Jahre weiter oder 1000 Jahre weiter etwa, da sieht man jetzt die Situation, als die neue Kathedrale schon im Bau ist, aber die alte, der romanische Vorgängerbau, hier noch steht. Vorhanden.
Ja, und das finde ich ganz spannend, weil man die beiden Kirchen nebeneinander sieht. Schon der alte Dom, also der karolingische Dom, dessen Westteil ja stand bis ins 14. Jahrhundert, war eine Riesenkirche, eine der größten Kirchen in Europa und steht hoch über den Dächern auch des mittelalterlichen Kölns. Und trotzdem ist der Höhensprung ja wahrhaft gigantisch, nicht? Also vom einen Bau zum Nachfolgerbau, dadurch wirkt ja der karolingische Turm so ganz mickrig, war er aber gar nicht. Aber man sieht, wie unglaublich kühn dieser Höhensprung wirklich war zum gotischen.
Und jetzt wieder Wimmelbild, das ist also, kann man sagen, das ist jetzt wissenschaftlich maßstabgerecht, also so war das, genau muss man sich das vorstellen.
Weil vom alten Dom wissen wir, ich erkläre es nicht warum, aber einigermaßen genau, wie er ausgesehen hat, so erscheint er. Und der wurde nur im Osten abgerissen und da wurde der neue Chor gebaut. Und erst als der neue Chor fertig war und abgemauert und benutzbar, dann hat man den alten abgelöst und es gab etliche Zeit, einige Jahrzehnte, da hat es tatsächlich so ausgesehen.
Dann schritt die ganze Zeit ja voran und dann kam es zu dieser berühmten Situation, wo der Bau eingestellt wurde und wo dann nur noch der Kran sich oben drehte, ne? Der berühmte Baukran, der natürlich auch im Buch abgebildet
ist. Man muss die Zeitabschnitte mal sich vergegenwärtigen, also 1248 Grundsteinlegung. Kann man sich immer gut merken, weil die Zahlen sich verdoppelt. 1, 2, 4, 8. Ich kann mir sehr schlecht Zahlen merken, aber seitdem ich das so abgespeichert habe, 1248, da ging es los. Und roundabout 300 Jahre baute man am Dom. Also es ist ja eine gewaltig lange Zeit. Man muss sich vorstellen, heute ein Gebäude anzufangen und zu wissen, ich werde zu meinen Lebzeiten niemals mitkriegen, wie das fertig aussehen wird. Das ist für uns heute unvorstellbar. Hat ja nachher bis 1880 gedauert. Dagegen ist der Bau der Elbphilharmonie und Berliner Flughafen und anderes.
Nein, nicht in diesen Wunden rühren.
Fingerschnell. Nee.
Da könnte man auch auf ein paar Kölner Projekte jetzt kommen, die ähnlich schlimm sind.
Ja, okay. Hat lange gedauert, also 1248 und dann 300 Jahre wurde gebaut. Und dann kam Reformation und dann kam auch die Renaissance und dann kamen 5 andere Gründe. Man verlor auch die Geduld und dann ruhte der Bau weitere 300 Jahre. Also so. 300 Jahre gebaut, 300, das sind ja enorme Zeitspannen.
Gibt mir das Stichwort zu fragen oder zu sagen, dass es ja aber trotzdem auch als jahrhundertelang nicht gebaut wurde, eine Dombauhütte und auch einen Dombaumeister, also den Vorgänger, ihren Vorgänger gab. Wieso eigentlich?
Ja, weil das Phänomen, das wir heute noch haben, ja immer schon da war. Auch dieser Riesenbau musste immer repariert werden. Das ist das Gebäude, wenn man sie erhalten will, dauerhaft repariert, gepflegt werden müssen, ist ja kein neuzeitliches Phänomen. Und wenn das Dach im 17. Jahrhundert undicht war, musste man es wieder zumachen oder wenn sich Steine lockerten und so weiter und so weiter. Also das geht einfach gar nicht anders. Das ist ein Gebäude dieser Größenordnung, muss dauerhaft gepflegt werden und das war schon immer so.
Und das war auch damals in der Sorge des Domkapitels. Das
war immer, und das gilt nicht nur für diesen Dom, sondern in den meisten Diözesen war es so, Bischöfe kommen und gehen, Institutionen, die Domkapitel bleiben. Deshalb muss man langfristige Projekte, und ein langfristiges Projekt ist der Dom und ein Dombau, muss man immer an Institutionen anhängen und nicht an Personen. Und deshalb ist bis heute das Domkapitel für den Dom verantwortlich.
Aber also, ja,
vielleicht das Stichwort Dombaumeister, da kann ich auch eine kleine Geschichte zur Entstehung dieses Buches erzählen. Das wissen wir alle, der Dombaumeister Gerd, da gibt es diese Legende, der Teufelspakt, diese Geschichte, die gibt es, dann sagte ich zu Frau Barbara Schock-Werner, das müssen wir doch erzählen, diese Geschichte vom Teufelspakt. Und das Erste, was sie mir sagte, alles Quatsch, Blödsinn.
Wie jetzt? Die stimmt gar nicht.
Nein, ich hasse diese Geschichte.
Das ist die, dass wenn der Dom fertig wird, die Welt untergeht? Nein, das
nein,
ist noch wieder
nein.
Eine andere. Ne?
Nein, es ist ja die Geschichte, dass Meister Gerhard, der erste Baumeister dieser Kathedrale, einen Pakt mit dem Teufel geschlossen habe, weil er sonst dieses Bauwerk gar nicht. Der Teufel hat ihm geholfen, den Dom zu bauen, und dafür hat der Teufel ihn dann vom Gerüst geschützt, um seine Seele zu holen. Da gab es noch so Enten, aber das lassen wir jetzt weg. Und dieses ärgert mich deshalb, weil dieser erste Baumeister, von dem wir überhaupt nur wissen, dass er Gerhard hieß, sonst überhaupt gar nichts, weil er sich ein Haus gekauft hat und da steht, dass Meister Gerhard und so weiter ihn gekauft hat. So. Wir können ihn nur daran messen, an dem, was er gebaut hat. Und das war genial. Also er muss ein unglaublich guter Baumeister gewesen sein. Und jetzt kommt das Gefährliche daran. An mittelalterlichen Vorstellungen ist, und das gilt leider bis zur Neuzeit immer noch, Leistungen, die aus der Norm fallen, sind nur durch den Teufel zu erklären. Das heißt, und deshalb, der kann gar nicht so gut gewesen sein, dem muss der Teufel geholfen haben. Und das ist das, was mich sozusagen an der... Die Geschichte ist lustig und es gibt ja auch den Roman dadurch und so. Aber im Grunde finde ich, ist ganz gefährlich, weil dahinter die Vorstellung ist, dass Menschen nichts Außergewöhnliches leisten können, es sei denn, der Teufel hilft dazu. Und deshalb mag ich sie nicht.
Ja, das ist, man sollte mal drüber nachdenken, ob der liebe Gott seine Hand mit ihr im Spiel gehabt haben könnte.
Ja, eben.
Aber stimmt denn die ganze, also jetzt wollen wir mal dahingestellt sein lassen, ob die Geschichte stimmt, dass der Teufel geholfen hat, aber stimmt denn die Geschichte, also dass das erzählt worden ist, dass
nein, die gibt es ganz spät. Also das ist keine Mittelalter, nicht aus seinen Lebzeiten, sondern Jahrhunderte später taucht die erst auf.
Das ist übrigens das Spannende, wenn man Bücher über den Dom liest aus den verschiedenen Jahrhunderten, erzählen diese Geschichten viel mehr über die Zeit selbst als über die Entstehungsgeschichte des Domes. Das sind dann die Legenden, die entstehen. Und damit räumen wir auch in diesem Buch so ein bisschen auf, ohne dem Dom natürlich das Zauberhafte zu nehmen und das auch Märchenhafte. Also wenn zum Beispiel die Legende existiert, dass die englischen Fliegerbomber aus Respekt die Domtürme verschont haben, auch das erzählte ich natürlich, das habe ich doch schon so oft gehört, sagte wieder Barbara Schock-Werner, alles Quatsch.
Sondern, also ich meine, gut, vielleicht machen wir das dann nachher, wenn wir mal an die Neuzeit kommen, denn tatsächlich erklären Sie auch ein bisschen, warum das nicht so ist. Jetzt verlassen wir doch mal einen Moment das Mittelalter und springen tatsächlich in diese Situation. Da sieht man also, die Domtürme sind noch nicht fertig. Aber es ist deutlich schon, sagen wir mal,
1860.
Ja, 19. Jahrhundert, genau. Da haben wir hier hinten den Bahnhof.
Ja, und die Hohenzollernbrücke.
Und die Hohenzollernbrücke, ne, da biegen die Züge ein in Richtung des alten Bahnhofs. Das ist die Hohenzollernbrücke, noch nicht als Hohenzollernbrücke. Und das ist, da sieht man auch noch den Kran. Mhm. Und was ist das hier vorne? Das ist jetzt diese Tierprozession.
Die Gründung des Kölner Zoos. Also in das Jahr 1860, wir erzählen ja auch immer Stadtgeschichte mit, fällt auch die Gründung des Kölner Zoos. Der erste Elefant kommt nach Köln mit Pauken und Trompeten und Giraffen und anderen Tieren. Und das wird auch in dem Text dann mit erläutert. Also Köln boomt, Köln wird eine Großstadt und da gehört natürlich auch ein großer Zoo dazu.
Und 1860 deswegen gewählt, weil dann der Dom weitergebaut wurde?
Ja, weil das genau der Zeitpunkt, also Zoo, Hohenzollernbrücke, Fassade, das Langhaus ist fertig, an der Fassade wird gebaut. Also das immer die spannenden Momente ein bisschen herauskitzeln. Und auch in der Umgebung, wir hatten ja im letzten Bild, standen da noch so Fachwerkhäuschen da links an der Trankgasse, ja, sehen Sie. Und jetzt ist schon im 19. Jahrhundert, werden schon mehrstockige Steinhäuser gebaut. Nicht? Wie sich die Stadt mit dem Dom verändert, kann man an solchen Beispielen sehr gut sehen.
Gut, dann gucken wir mal jetzt, wie man hier sieht, hat der Künstler eine gewisse Schwierigkeit, nämlich dass der Dom ja eigentlich nur in der Vertikale vernünftig abzubilden ist. Das Buch ist aber nun mal erkennbar horizontal, also die Domtürme kommen nicht so richtig gut zur Geltung, die kann man sich dann dazu denken, aber im mittelalterlichen Aufriss, der ist ja nun lotrecht, also hoch, senkrecht, das hätte dann jetzt wieder andere Schwierigkeiten gegeben, aber damit kommt man parat.
Ja, zudem gibt es viele Illustrationen auf den anderen Seiten, wo dann die Domtürme auch vollständig abgebildet sind, aber in dem Bild zuvor kann man auch noch eines schön sehen und das fand ich auch beeindruckend, als Barbara Schock-Werner mir die Geschichten erzählte, sie hat so eine tolle Eigenschaft, so dieses Rundum-Erzählen, auch diese Gerüche und Geräusche lebendig zu machen. Und bei Geräuschen war ganz wichtig, dass sie lebhaft beschrieb, wie dieser Turm, dieser Holzkran da oben immer geknarzt hat. Das muss legendär gewesen sein, das dieses Knarzen.
Also dieser Kran hatte offenbar keinen Feststeller. Normalerweise hat ein Kran einen Feststeller oder einen nicht so gut funktionierenden. Jedenfalls gibt es die Beschreibungen immer wieder, dass bei Stürmen sich dieser Drehkran unter unglaublichem Knarzen im Kreis gedreht hätte. Und als er dann verschwand nach 1865, gab es Kölner, die vermissten das Geräusch.
Und es war kein Lärm auf den Straßen damals, also kein Autolärm. Das war eine ganz andere akustische Situation dann natürlich.
Ja, dass die Türme fehlen, das geht nun anders. Aber wenn man ein solches Buch macht mit einer Situation und das Buch ja auch dazu da ist, dass man es nicht alleine nur anguckt, dann kann es nur ein Querformat sein, weil mit einem Längsformat kommt man dann nicht so weiter. Also war die frühe, dann hat der Dom halt nirgends seine Türme, jedenfalls nicht auf den Hauptseiten. Aber dafür hat man viel mehr Stadt und das ist ja auch spannend.
So, jetzt sind wir also in dieser Szene Einweihung, Dom mit Kaiser und großer Prozession und ohne Erzbischof, und da kommen wir schon auf des Pudels Kern dieser ganzen Szene, nämlich das war eben nicht so friedlich, schiedlich, freudig, wie man sich das vielleicht vorstellt und wie es hier auf dem Bild auch aussieht. Warum nicht?
Ja, der Erzbischof saß wieder mal, das heißt, er saß nicht in Festungshaft, er war in der Verbannung, er war ja festgenommen, Kulturkampf, nur Stichwort zwischen Preußen und der katholischen Kirche. Und der Kölner Erzbischof war einer der Wortführer und Er wurde zuerst festgesetzt und dann musste er ins Ausland fliehen und er saß im Ausland. Und als der Dom eingeweiht wurde, schrieb das Domkapitel an den Kaiser, ob es denn gestattet sei, dass der Erzbischof zur Einweihung seiner Kathedrale vorübergehend nach Köln kommen könne. So. Und dann kam nur die preußische Antwort, sobald er das Reichsgebiet betritt, wird er auf Festungshaft gesetzt. Also kam er nicht. Was die Geistlichkeit, wie man gut verstehen kann, übel nahm. Und deshalb, als der Kaiser vorfuhr, begrüßte der Dompropst als Stellvertreter den Kaiser vor der Tür. Aber er kam ihm keinen einzigen Schrittzug entgegen. Er blieb einfach außen stehen, was nun der Kaiser wieder als Missbilligung seiner Person, das war natürlich im Protokoll tief unhöflich. Also, und dann ging man hinein und sang ein Tedeum, was aber nur die Katholiken sangen und die preußischen Delegationen nicht mit sang, wie genau festgestellt wurde.
Ökumenisches Liedgut gab es noch nicht.
Und dann ging man, und dann sagt der Kaiser, es sei ja ganz schön, und dann ging er in die evangelische Kirche
Trinitatis
und feierte eine Messe. Und bei dem Zug an dem nächsten Tag, der Zug war dann durfte aber nur ein evangelischer Kinderchor singen. Also und solche, also man hat sich wirklich beharkt um solche Dinge.
Aber das Ganze endete dann sehr versöhnlich. Und warum endete es versöhnlich? Also der Kaiser war sichtlich pikiert und not amused, würde man heute sagen. Und saß nun da und dachte, jetzt habe ich den Kölnern hier diesen ganzen Dom, das ganze Geld und toll. Und jetzt empfangen, ist das ganz unmöglich und so. Und der war sichtlich schlecht gelaunt. Aber am zweiten Tag haben die Kölner ihn wieder auf ihre Seite ziehen können, weil sie etwas gemacht haben, was man in Köln seit jeher gut kann. Prozessionen. Das ist hier die älteste Fronleichnamsprozession gibt es. Es gab damals auch schon Karnevalsumzüge. Also hat man eine sowas von bunte, wunderbare Prozession gemacht, dass der Kaiser, so ist es überliefert, einmal zog die Prozession um den Dom herum. Er stand in seiner Empore und winkte und dann war der Zug zu Ende und dann sagte er, wir möchten das, nein, der Bürgermeister fragte.
Ja, und der Kaiser wünschte sich das Ganze nochmal und dann muss... Also dieser historische Festumzug durfte zweimal am Kaiser vorbei.
Ist das jetzt, das ist dieser
das
hier?
Das ist das, was man da sieht, ja.
Das ist ganz toll, um auch nochmal zu zeigen, wie wir gearbeitet haben. Also es gibt, dieser Festumzug ist dokumentiert hier auf diesen wunderbaren Stichen, die auch im Nachdruck erschienen sind. Und da kann man genau sehen, wer in welcher Reihenfolge da um den Dom gezogen ist. Also das waren die einzelnen Handwerkszünfte. In diesem Zug wurde die Geschichte des Dombaus und der Stadt Köln dargestellt. Und das kann man genau nachschauen hier auf diesen wunderbaren Bildern.
Haben Sie auch bei eBay ersteigert?
Auch in der Tat. Keine Werbung für eBay. Das kriegt man sicher auch anderswo. Und da kann man sehen, diese Bilder sind so ein bisschen ähnlich unseren Bildern. Und da ist genau abgebildet, wie dieser Umzug um den Kölner Dom fuhr und das ist alles originalgetreu in diesem Bild nachgezeichnet.
Und es war eine große Ehre, damit, also auch Kölner reiche Patrizier und sehr angesehene Kaufleute leisteten sich historische Kostüme und zogen damit. Also das war eine
Kommt mir auch irgendwie bekannt vor. So.
Ach.
Ja. Es steht jetzt bald wieder an, ne?
Naja.
Kommen wir, machen den Dreikönigsschrein, der wurde auch mitgeführt, ne?
Der wurde mitgeführt. Angeblich ging immer einer hinterher und sammelte die runtergefallenen Teile ein. Aber
das ist jetzt aber nicht ganz streng verbürgt, oder doch?
Ja, aber es gibt sowas Ähnliches. Also auch in der Nachkriegszeit wurde er noch mitgeführt und da passierte es tatsächlich. Und deshalb wird er einfach jetzt nicht, ist ein Grund, warum er nicht mehr mitgeführt wird.
Ich wollte noch mal einmal auf diese ganze politische Sache zurückkommen, weil tatsächlich dachte man ja der Kaiser schenkt den Kölnern und damit ja auch den Katholiken vor allem einen Dom. Aber das wollte er ja offenkundig nicht.
Nein, vor allem Dingen, es war ja nicht der, der wirklich geschenkt hat. Nicht? Das fängt ja früher an mit Friedrich Wilhelm IV., der...
Das war der Bruder vom Wilhelm I.,
ja,
ne?
Sein Vater hielt das Ganze für eine Schnapsidee, muss man sagen. Friedrich Wilhelm III. Und Domvollendung und so. Und dann nahm er ihnen erstmal die Steine weg und die Kölner aber... in Taktieren waren sie schon immer sehr gut, machten sich schon 1815 an den jungen Kronprinz ran und erzählten dem Boisserie, wie toll doch der Dom und können Sie sich vorstellen, wie schön das wäre, wenn der vollendet sind. So nachhaltige Strategie, denn als dieser Kronprinz doch etliche Jahre später, nämlich 1840, endlich auf den Thron durfte, da hat er das genehmigt. Wobei, auch das ist interessant, damals ging es um die Eheschließung, war der Erzbischof auch auf Festungshaft. Weder bei der Grundsteinlegung noch bei der Einweihung war jeweils der Erzbischof dabei, weil der gerade von den Preußen irgendwie festgesetzt oder ausgewiesen war. Ein höchst interessantes Phänomen. Aber es war, also immer wieder wird auch mir behauptet, die Preußen hätten die Kölner gezwungen, den Dom zu vollenden oder sowas. Es war ja umgekehrt, die haben den sozusagen ganz lange bearbeitet, dass sie ihn vollenden durfte. Die Idee war Boisserie und seine Zeitgenossen war immer eine Kölner Idee, aber der damals noch der König Friedrich Wilhelms IV. Genehmigte es und er gab Geld dazu. Aber wiederum nur unter der Bedingung, so wird heute noch gefordert, wenn er die gleich große Summe selber aufbringt. Also nicht so, ich zahle das, jetzt freut euch mal, sondern ich gebe was dazu, wenn ihr euch selber anstrengt. Und das hat funktioniert.
Und zwar mit Hilfe des Zentralen Dombauvereins, richtig? Ja.
Dann gab, deshalb war sozusagen in der Zeit, als Vereine noch ganz anrüchig waren vor 175 Jahren, als galten Sportvereine ja noch als revolutionäre Zellen. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
Ja, wenn man deren Kostüme sieht, dann glaubt man das vielleicht.
Dann wurde dieser Verein gegründet. Und der hatte die Aufgabe, das Geld zu sammeln. Und das ging erstmal mit großer Begeisterung und großen Summen. Mit der Zeit, wie das bei allen so ein Ding ist, wurde dann weniger. Und dann musste diese berühmte Lotterie gespielt werden, die ein großer Erfolg war. Aber heute, also wenn man es vereinfacht umrechnete, kostet das Los etwa 300 Euro mindestens. Also das waren richtig toll, aber die Gewinne müssen auch extrem gewesen sein. Aber damit, weil mit der Zeit wurde auch die Preußenförderung geringer, aber damit haben sie es dann hingekriegt. Also dieser Zentraldombauverein, ohne den wäre gar nichts gegangen.
Ja, jetzt mal eine fiese Frage. Der Kaiser hat Geld dazu gegeben, der Zentrale Dombauverein, also die Kölner Bürger haben Geld dazu gegeben. Hat die katholische Kirche eigentlich irgendeinen Taler dazu gegeben? Aha. Aber das Sagen hat sie trotzdem.
Ja, also das ist sehr, das ist ganz schwierig. Also bei der Finanzierung war sie, wobei man natürlich sagen muss, nach der Säkularisation hatten die auch nichts mehr. Nicht? Im Mittelalter konnten die gut, weil da hatten sie Grundbesitz, da hatten die Erträge, Landbesitz. Nach der Säkularisation im 19. Jahrhundert keinen Kirchensteuern, solchen Geschichten, war da auch nicht mehr viel, was dann dazu gegeben hätte werden können, nicht? Die Badehäuser bei St. Ursula, die so eine gute Geldeinnahme, die gab es auch nicht mehr, die Weinberge gab es nicht mehr, die Weinberge an der Ahr, die ja einen berühmten Wein lieferten für das Domkapitel und die gab es alle nicht mehr, das muss man gerechterweise auch sagen. Und lange haben sie nicht mal mehr sozusagen, da war das ja ein preußischer Baumeister, ein von Preußen eingesetzter Baumeister, der Schinkelschüler Zwirner. Und die Preußen legten immer Wert darauf, dass die Baumeister evangelisch waren, weil um so ein Klüngel mit der Kirche zu verhindern, wurde immer der Dombaumeister, ein evangelischer Dombaumeister nach Köln geschickt.
Also das hat sich dann auch irgendwann wieder geändert, wie man sieht. Ja.
Ja, dann seit 1946 ist das ja jetzt wieder kirchisch und deshalb muss das jetzt ist das umgekehrt. Also am Ende bei der Auswahl des Programmes und der Skulpturen, da war das Domkapitel die Kirche wieder eingebunden.
Ich habe noch eine Frage, weil Sie haben ja diese schönen Zeichnungen gezeigt. Nochmal zur Quellenlage, etwa von der Domeinweihung. Gab es damals denn schon auch Fotografien? Also hat man da konnten Sie auf Fotomaterial dafür zurückgreifen,
wie das war? Es gibt tatsächlich Fotografien, die sind jetzt, glaube ich, gerade auch zum Teil im Stadtmuseum zu sehen. Da gibt es Fotografien, die Kölner waren natürlich so stolz bei diesem Umzug in diesen tollen Uniformen. Das waren sehr naturalistische Uniformen, so mit Pelzen und allem Möglichen, also ganz toll verkleidet. Das hat den riesen Spaß gemacht, in diese historischen Kleider zu schlüpfen. Und dann haben die sich fotografieren lassen. Und diese Fotografien gibt es, die hat das Stadtmuseum. Mhm.
Jetzt schauen wir noch mal einmal weiter. Ach ja, jetzt, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen auch, um ins Buch noch mal einzuführen. Das sind also jeweils so die Textseiten und ich nehme mal an, dass diese Zeichnungen, die kleinen, dann passend zum Text dann erst entstanden sind. Ne? Und da ist das eine Stadt im Wandel, also das bezieht eben immer auch die Stadtgeschichte ein. Man sieht hier oben zum Beispiel, wie die ersten Gaslaternen kamen, dann wie die erste städtische Eisenbahn kam und die ganzen Pferdefuhrwerke ersetzt hat, weil die nämlich angeblich größte Umweltverschmutzung aller Zeiten die Stadt immer mit ihren Kötteln verschmutzt haben. So, und dann das da, das finde ich, das war ja hochspannend, fand ich. Das wusste ich nicht, nämlich der Dom als Zeppelin-Bahnhof. Einige nicken, die kennen sich besser aus als ich, das ist ja auch schon mal, ist nicht so schwer, aber mich hat es überrascht. Können Sie denn dazu noch was sagen? Zeppelin-Bahnhof?
Ja, es gab ja nach dem Flug des ersten Zeppelin genau eine Zeppelin-Euphorie in diesem Lande. Und da hatte jemand, ich weiß gar nicht, vielleicht das erzählen, glaube ich, die Details wissen besser.
Also es gab in Köln einen großen Zeppelin-Flughafen am Butzweiler Hof. Da landeten die und starteten die. Und das war natürlich immer sehr aufwendig, so Zeppeline auf den Boden zu bringen und zu starten. Und dann, es gibt tatsächlich eine Postkarte, die zeigt dieses Bild, das ist dieser Postkarte nachgezeichnet. Und dann hat man sich gedacht, diese Zeppeline, die so schwer hoch und runter zu bringen sind, die könnte man auch einfach oben lassen, wenn wir oben an den Domtürmen so eine Art Umsteigebahnhof errichtet. Und da sollte es vom Südturm Richtung Basel gehen, da gibt es dann auch das Schild Richtung Basel auf dieser Postkarte und vom Nordturm aus Richtung Berlin. Und man sollte dann hochfahren und dann, wenn man genau hinguckt, und das ist alles auf dieser Postkarte, die damals vertrieben wurde, vermerkt, sind dann so kleine Kassenhäuschen zwischen den Domtürmen, kleiner Wartesaal, wo man sich aufhalten konnte, um dann die Reise mit dem Zeppelin fortzusetzen oder anzutreten. Und die Zeppelin-Euphorie, die ist dann aber ziemlich schnell erkaltet, nachdem die Hindenburg in Amerika explodiert ist, sodass es dazu nicht gekommen ist. Ich glaube, ja, aber es ist auch ein bisschen, es ist natürlich diese Euphorie, diese Fortschrittseuphorie. Alles ist möglich, auch eine Zeppelin-Haltestelle an den Domtürmen. Aber ein ganz klein wenig Augenzwinkern ist dabei, ob das wirklich umgesetzt worden wäre, wage ich zu bezweifeln.
Es hätte auch nicht funktioniert, aber die Idee an sich ist doch.
Aber der ist nicht in der fünften Jahreszeit ausschließlich entstanden.
Nein. Nee? Es gab ernsthafte Bemühungen dafür. Aber das gibt es ja heute, ich sage jetzt nicht, es gibt ja heute auch tolle Dinge, was man über den Rhein bauen könnte oder solche Dinge. Also es ist ja auch...
Ich weiß nicht, wovon Sie reden.
Es ist ja auch geistige... Nein, ich finde es auch legal, dass man auch geistig mal ein bisschen rumspinnt und man wird dann schnell genug auf den Boden zurückgeholt. Und einfach die Vorstellung, da also ich wäre da oben vielleicht gern mal in ein Zeppelin eingestiegen, aber an sich bin ich doch dankbar, dass es nicht so gebaut worden ist.
Gut, wir schreiten wieder in der Zeit etwas voran. Das ist jetzt eine dunkle Zeit, nämlich nach dem Krieg.
45.
Am Ende des Krieges. Da kommen wir nochmal auf die Frage zurück, warum der Dom eigentlich den Krieg und die 1000-Bomber-Nacht und die vielen anderen Luftangriffe überstanden hat. Ob das nun der Respekt der Briten war oder was auch immer, Frau Schock-Werner.
Also vor allem seit Rheindorf hat das ja auch in Vodus festgehalten. Man weiß, dass sogar in den letzten Monaten die Engländer versucht haben, ganz bewusst den Dom zu treffen, zu bombardieren. Also dass er bewusst verschont ist, ist eine Illusion. Nun ist eine romanische Kirche, wenn man die trifft, genügend fest trifft, dann fällt die einfach um. Ein gotisches Bauwerk ist nicht so leicht in Schutt und Asche zu legen, weil dieser Dom ja ein gewaltiger Gelenkbau ist. Vereinfacht gesagt, wenn er einen Treffer kriegt oder in der Nähe eine Bombe fällt, dann schüttelt er sich einfach und bleibt stehen. Das gleiche Phänomen haben wir ja in Ulm und in Freiburg auch gehabt. Auch da standen die Kirchen inmitten einer zerstörten Umgebung. Das liegt einfach an der Bauweise und nicht, weil ihn irgendjemand verschonen wollte und schon gar nicht die Bomberpiloten. Denn wenn die in dieser Höhe ihre Bomben ausklingten und die mussten den Bahnhof und den Rhein treffen, so genau war die Treffergenauigkeit nicht. Und er hat ja 14 schwere Treffer gekriegt, also so ist es nur nicht. Nur er ist Gott sei Dank nicht ganz kaputt gegangen.
Also man sieht ja hier, dass das Dach ist getroffen, aber nur zum Teil. Ne? Die Fenster sind wahrscheinlich alle rausgeflogen.
Ja, und zwar alle sozusagen auch die Dachhaut. Weniger durch direkte Treffer, aber so eine in der Nähe fallende Bombe hat ja eine Druck- und eine Zugwelle und die hat die Fenster und die Dachhaut weggezogen und weggerissen.
Und dann hier diese Stelle, die durch die Klinkerbombe verschlossen worden ist. Ne?
Deshalb sind auch der größte Schaden ist der Einsturz der Gewölbe, denn das, was ich gerade beschrieben habe, der Dom schüttelt sich und bleibt stehen. Das macht das Gehäuse mit, aber nicht die Gewölbe. Eine Gewölbeschale ist eine starre Angelegenheit. Die ist nicht bewegt. Die fällt einfach runter, wenn sie bewegt wird. Eine Bombe ist durchs Westfenster, dann natürlich der Strebepfeiler am Nordturm. An der Südseite, da wo heute die Arbeitstür ist, ist eine Bombe ins Innere gefallen. Eine im Nordquerhaus, das sieht man auch, die Orgel abgerissen hat. Da ist ja die Orgel kaputt gegangen und so weiter.
Jetzt mal irgendwie so Twin Towers mäßig, wenn die Bomben oben in den Turm reingefallen wären oder den oben die Spitzen getroffen hätten, das hätte auch nichts verändert, groß.
Nö, da wären die Spitzen weg gewesen. Aber also es gibt ja auch inzwischen Untersuchungen, dass er bis Erdbeben bis 8 oder so stehen bleibt. Das hat dasselbe Phänomen. Also so ein gotischer Bau ist einfach nicht so leicht klein zu kriegen.
Und die Plombe, hatte die denn statische Gründe? Also hätte das die Fundamente der Türme des Nordturms gefährden können?
Nein, das war ja so ein Stück rausgebissen. Und da war man nicht so ganz sicher, weil die Strebepfeiler ja schon das Ganze tragen müssen. Und aus Sicherheitsgründen hat man dann innerhalb von 14 Tagen mit Ziegeln aus Wiesbaden hat man das Loch einfach zugemauert, um die sich nicht, also was oben was abbeißen geht, aber wenn unten das Loch zu groß geworden wäre und vielleicht noch ein zweiter Schaden dazugekommen, das hätte gefährlich werden können.
Was vielleicht auch noch wichtig ist, es ist zum einen die gotische Architektur, aber es ist auch die Eisenkonstruktion des Daches. Das ist der zweite Grund, so erzählte mir Barbara Schock-Werner, fand ich sehr interessant, warum der Dom zum Beispiel nicht abgebrannt ist. Da gab es einen großen Streit beim Wiederaufbau des Domes. Einige sagten, wir wollen die Originale, die Holzkonstruktion, Holzdach haben, aber der Dombaumeister hat sich damals durchgesetzt und die größte Stahl-Eisen-Konstruktion, die es weltweit damals gab, dort in die Dachkonstruktion eingebaut und deswegen ist der Dom wahrscheinlich nicht abgebrannt.
Ja. Und muss man vielleicht auch erzählen, der Schreiner der Dombauhütte hatte die Bombennächte-Warnung. Der war oben auf dem Dach. Und auch während der ganzen Bombenangriffe war der da oben auf dem Dach und wenn kleine Brandbomben und Splitter reinfuhren, rannte er sofort. Der hatte offenbar Eimer mit Sand und löschte die an Ort und Stelle. Und er sah, und das beschreibt er dann, von da oben aus, wie Deutz bombardiert wurde, wo er wohnte. Und dann ging er nach Hause und stellte fest, dass es sein Haus nicht mehr gab. Dann kam er zurück und sagte, das kann ich auch weiter Brandwache schieben.
Herr Falk, das ist, glaube ich, zur Machart des Buches noch einmal, das ist, glaube ich, das große Kunststück an unserem Text gewesen. Wir haben jetzt darüber geredet, konnten noch weiter über dieses Thema reden. Das füllt dann einen Aufsatz von 40 Seiten. Und dieses um die Dachkonstruktion, die gotische Bauweise, jetzt in einen Text zu bekommen, wo das vielleicht in 3-4 Sätzen ausgedrückt wird, das ist doch ein großes Kunststück. Und wer erfahren möchte, wie uns das gelungen ist, der kann auch nachher das Buch hier kaufen.
Oder? Ja, ja. Also ich als unvoreingenommener Leser würde ich sagen, es ist gelungen. Also man erfährt wirklich so viele Details, aber auch die großen Zusammenhänge. Eine Seite zum Beispiel auch sehr schön über die Glocken, also insbesondere über den dicken Pitter, also die frühere Kaiserglocke, den späteren dicken Pitter.
Darf ich noch was zu dem Bild sagen, um auch die Vorgehensweise unseres Zusammenarbeitens zu erläutern? Mhm. Also wir mussten ja immer zu dritt arbeiten. Da war der Zeichner, Frau Schock-Werner, und wir haben geguckt, wie wir die Texte dazu hinkriegen. Und dann hatte der Zeichner wieder neue Zeichnungen. Das sind auch die Illustrationen, wie Sie eben gesehen haben, auf der vorherigen Seite, die dann noch weitere Dinge erklären. Und der hatte dann ein Bild gezeichnet, 1945, unmittelbar nachdem die Amerikaner das Gebiet um den Dom besetzt hatten, kam es zu einem Gottesdienst in der Marienkapelle mit amerikanischen Soldaten.
Davon da gibt es ein Foto.
Ein Foto, und das hatte der Zeichner auch wunderbar gezeichnet, hatte aber dem Zelebrierenden ein Kardinalsgewand angezogen. Und dann haben wir kurz hin und her gemeldet und stellten fest, der Kardinal konnte damals gar nicht hier gewesen sein. Der war noch außerhalb von Köln. Kardinal Frings war es damals. Also mussten wir dem Zeichner signalisieren, bitte, bitte, du musst diese ganze Zeichnung, also nicht die ganze, aber es nochmal zeichnen, weil das Gewand, das kann kein Gewand eines Kardinals sein. Also solche Details waren uns durchaus wichtig, dass man da keine Fehler macht.
Also falls Oberstudienräte anwesend sind, mögen Sie mir das verzeihen, aber das sind ja immer die ganz großen Sachen, dass man dann bei den Leuten, die sich wirklich gut auskennen, vor deren scharfem Auge auch besteht, ja. Und das scheint ja wohl weitestgehend gelungen zu sein. Ich glaube ja gefunden zu haben, in einem der ganz alten Bilder, dass da irgendwie ein römischer Wachmann mit Fernrohr zu sehen ist, und da dachte ich, das gab es doch noch nicht, aber
ja. Ich dachte schon, haben Sie die Asterix-Hefte mal gelesen? Da stehen die doch immer oben mit dem Fernrohr. Die
Asterix als Piraten. Gewehrsmann. Das ist auch gut. So, wir schauen noch mal ein Stückchen weiter, kommen aber auch dann schon fast in die Schlusskurven, nämlich jetzt, das ist jetzt eine Situation, die, Klammer auf, ich sagen würde, zum Glück es nicht mehr gibt, nämlich hier mit diesen, mit den Pilzen und den.
Aber das ist interessant, weil das ist ja, ich komme jetzt nicht aus Köln und bin da relativ emotionslos. Also Frau Barbara Schock-Werner, ist ja schon was anderes. Wir haben ja dieses Beispiel, diese Kartoffelpufferbude da.
Genau.
Reibekuchenbude. Und diese Reibekuchenbude war über viele Jahre, Sie wissen das vielleicht besser, eine Kölner Institution.
Kommt im Buch vor, ne? Kommt im Buch vor.
Die bedeutete den Kölnern viel, was erstmal da ist, das ist da. Jetzt ist da diese Reibekuchenbude, die natürlich nicht nur Käufer, sondern auch Ratten und anderes Getier angelockt hat. Aber wie stellt man das jetzt in so einem Buch dar? Also die Kölner lieben ihre Reibekuchenbude, ist toll.
Naja, also ich weiß nicht, welcher Schriftsteller das war, aber irgendwo ist zu lesen, da kommt man in Köln, einer angeblichen Weltstadt, aus dem Bahnhof, und das Erste, was man mitkriegt, ist, es stinkt nach Kartoffelpuffer, so sage ich jetzt mal. Ja. Genau. Also, aber da ist er noch da, da ist er noch da, und die Pilze und die Lotteriehäuschen, ne? So. Und die alte Konstruktion hoch vom Bahnhof hoch zur Domplatte. Ja. Und die Domplatte überhaupt als ihr Lieblingsärgernis.
Ja.
Ne?
Ja, mit diesen Rolltreppen, die überhaupt nur ganz kurz funktioniert hatten, weil man noch keine Rolltreppen ohne Bedachung, also die regneten voll und in der Zeit war ich auch noch nicht in der Stadt, aber die müssen ganz kurz überhaupt nur funktioniert hatten, und einer öffentlichen Toilette, die nach 2 Jahren geschlossen wurde, weil da immer nur Unsinn darin passierte.
Muss man aber dazu sagen, in Köln gab es immer schon eine große Begeisterung für Rolltreppen, eine Rolltreppen-Euphorie. Vielleicht hat man das auch deswegen dort draußen gemacht, weil die erste Rolltreppe Deutschlands, das habe ich auch erfahren, gab es im Kaufhaus Tietz in Köln. Das kann man auch auf eine der kleineren Illustrationen Zeit im Wandel dann sehen, und da haben wir den Zeichner wieder mit einbezogen, denn in den Urkunden oder in den Zeugnissen lasen wir, dass als die Rolltreppe installiert wurde, musste ein Portier vorn an der Rolltreppe stehen und den Leuten erklären, wie man sie benutzt, also nicht draufsetzen oder sich nicht, was man damit macht, und dieser Portier hat das den Leuten erklärt, und der Zeichner war dann so nett und hat dann auch so ein Portier dann noch dazu gezeichnet, also das ergänzt, und so ist das immer ein Hin und Her gewesen.
So, jetzt halten wir mal fest, dass auch Herrn Schröers Arbeitsplatz hier festgehalten ist, nämlich das Domforum, wo wir hier sind, und mit dem Domradio da drüber. Und dann hier unten rechts in der Ecke eigentlich der Anlass für das ganze Bild. Sie sehen hier die Vatikanfahnen. Das ist also der erste Besuch des Papstes, also des damaligen Papstes Karol Wojtyła, Johannes Paul II., hier in Köln 1980. Und dann gehen wir nochmal ein, zwei, aha, jetzt, also da sehen Sie, kurze Überblendung, zack, zack. So, und das ist jetzt ungefähr, nee, das ist die Situation heute, ne, Frau Schock-Werner?
Ja, das ist die Situation heute. So sieht es im Moment aus.
Das ist so kurz nach dem Weltjugendtag, nehme ich an, nicht? Da sind die großen Treppen schon da zu sehen.
Genau. Mal schauen, war es das? Ja, ich glaube, das
war's. Schön sind auch die Details dazu. Also es geht immer um viel mehr. Wenn man genau schaut, sieht man in der Zeit, wie jetzt gerade wieder stark in der Diskussion, die Alexander-Sittiche.
Ja, da oben
die grünen Papageien, die auf den ersten Blick schön aussehen und alle sind begeistert. Die sind ja irgendwann wahrscheinlich aus dem Zoo ausgebrochen. Gibt es in mehreren deutschen Großstädten. Machen leider auch ein bisschen Dreck, aber das erzählen wir natürlich auch, warum es da jetzt plötzlich grüne Papageien am Himmel von Köln zu sehen gibt, gehört genau zu Köln auch eben dazu, das Ganze.
So, also wir haben eine Zeitreise über 2000 Jahre unternommen in 14 großen Bildern, vielen, vielen kleinen Bildern und wunderbaren Geschichten von Johannes Schröer und von Barbara Schock-Werner. Ich glaube, damit haben wir tatsächlich einen ganz schönen Bogen, einen ganz schönen Abschluss. Meine Damen und Herren, bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, bedanke mich bei Barbara Schock-Werner und Johannes Schröer, dass Sie uns so launig und kundig gleichermaßen dieses Buch vorgestellt haben. Und wie gesagt, Sie können es auch kaufen und Sie können es natürlich jeden Tag kaufen, aber nicht jeden Tag können Sie eine Signatur, Originalsignatur, nicht bei eBay ersteigert, von Barbara Schock-Werner und Johannes Schröer bekommen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Guten Nachhauseweg und einen schönen Abend.